Politik-Nerds, ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
Würde es Sie eigentlich stören, wenn alle Fragen, die ich Ihnen heute stelle, von ChatGPT oder einem anderen Large Language Model formuliert worden wären?
Es würde mich stören, wenn Sie mir jetzt einfach Fragen vorknallen, die ChatGPT formuliert hat und über die Sie selbst nicht nachgedacht haben. Dann wäre das nämlich eigentlich gar kein Gespräch mehr zwischen Ihnen und mir, sondern Sie wären eine Art Schauspieler, der einen vorgefertigten Text vorträgt, auf den ich dann antworte. Und das wäre schade für Sie, denn Sie vergeben eine Chance, über Ihre Ansichten nachzudenken und irgendwie mehr darüber zu erfahren, was ich denke und wie Sie sich dazu verhalten. Im schlimmsten Fall könnte dann auch ich meine Antworten von ChatGPT formulieren lassen und dann hätten wir einen Dialog von Bot zu Bot und wir Menschen wären im Grunde außen vor. Aber das wäre natürlich ein Extremfall. Kein Problem hätte ich damit, wenn Sie sich von ChatGPT bei der Formulierung Ihrer eigenen Fragen nur unterstützen ließen.
Über die Frage, wie ChatGPT und andere Programme, wie die künstliche Intelligenz, also unser Denken und unser Arbeiten und auch unser Lernen verändert, darüber wollen wir jetzt gleich noch ein bisschen weiter sprechen. Aber zunächst begrüße ich alle Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Folge vom Politik-Nerds-Podcast. Mein Name ist Niklas Kleinwächter. Ich bin einer von 4 Redakteuren beim Rundblick, dem Politikjournal für Niedersachsen. Und heute spreche ich mit Katrin Misselhorn, Professorin für Philosophie an der Georg-August-Universität Göttingen. Herzlich willkommen in diesem Podcast. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein.
Heute sind Sie hier nur zugeschaltet aus Göttingen. Deswegen ist der Ton auch anders, als man ihn sonst in diesem Podcast vielleicht hört. Ich hoffe, Internetverbindung und Tonqualität halten durch und reichen aus. Neulich aber waren Sie in Hannover zu Gast. Da habe ich Sie gesehen. Sie waren im Landtagsausschuss für Wissenschaft und Kultur und haben dort zu 2 Anträgen Stellung genommen, die sich beide damit beschäftigen, wie die Hochschulen mit KI, mit der künstlichen Intelligenz umgehen müssen. Darüber wollen wir gleich noch ein bisschen sprechen. Aber zunächst interessiert mich nochmal Ihr beruflicher Alltag. Sie sind an der Georg-August-Universität Göttingen, auch an meiner Alma Mater, Professorin und auch stellvertretende Direktorin am Philosophischen Seminar. Und Sie beschäftigen sich unter anderem mit den philosophischen Problemen der künstlichen Intelligenz. Können Sie uns einmal erklären, was das so für Fragestellungen sind, mit denen Sie da zu tun haben? Was machen Sie da so?
Ja, ich habe 3 Bücher geschrieben, die meine Forschungsschwerpunkte ganz gut umreißen. Die sind alle bei Reklam erschienen. Das erste Buch heißt Grundfragen der Maschinenethik und das befasst sich mit einer Ethik für Maschinen im Gegensatz zu einer Ethik für Menschen im Umgang mit Maschinen. Es geht also um die Frage, ob künstliche Intelligenz moralische Entscheidungen treffen kann und ob sie es tun sollte. Und das diskutiere ich auch am Beispiel verschiedener Anwendungsfelder wie der Pflege, dem autonomen Fahren oder eben auch autonomen Waffensystemen. Das wäre ein Punkt. Mein zweites Buch trägt dann den Titel Künstliche Intelligenz und Empathie vom Leben mit Emotionserkennung, Sexrobotern und Co. Und da will ich erklären, warum wir auch und gerade emotional und empathisch mit KI interagieren, wie das funktioniert und wie es ethisch zu bewerten ist, dass KI bzw. Roboter mehr und mehr die Funktion von Freunden, Sexpartnern oder eben Geliebten übernehmen. Und das dritte Buch, das heißt dann Künstliche Intelligenz, das Ende der Kunst? Fragezeichen. Und dieses Buch geht der Frage nach, ob künstliche Intelligenz denn auch Kunst schaffen kann, wie oft behauptet wird, und welche Auswirkungen das Vordringen von KI auf die Kunstpraxis hat. Und in all diesen Büchern, das zeichnet meine Arbeitsweise aus, geht es mir nicht nur um KI, sondern ich verwende eigentlich KI als ein Brennglas, um mehr darüber zu erfahren, was uns Menschen eigentlich ausmacht, wo wir unverzichtbar sind und was uns wichtig ist, aber auch, wo wir einigen Mythen von KI aufsitzen. Mythen wollte ich vielleicht nur erklären, meine ich hier jetzt im aufklärerischen Sinne, als Geschichten, die nicht wahr sind, Narrative, die nicht wahr sind, aber beeinflussen, wie wir über uns selbst und wie wir über die Welt denken. Und gerade dieses Beispiel KI und Kunst, die Behauptung, KI könne Kunst schaffen, wird immer wieder eben auch eingesetzt, um KI einen Status zuzuschreiben, der eben nicht nur menschenähnlich, sondern sogar super Intelligenz ist. Und das wäre eben auch vergleichbar mit so einer Gottheit in einem Mythos.
Also würden Sie sagen, dass die künstliche Intelligenz eigentlich so in der Alltagsdiskussion schon ziemlich überhöht wird?
Ja, an vielen Beispielen, wo sie tolle Dinge sicherlich kann, aber die uns immer wieder dazu verführen, zu glauben, sie könne auch noch mehr und könne eben auch mehr als wir.
Ich muss gestehen, ich selber bin ja eher also ein KI-Skeptiker und ich möchte mich deshalb gerne mit dieser Frage immer wieder beschäftigen, weil es natürlich meinen Arbeitsalltag massiv betrifft und also eigentlich alles an meinem Alltag, aber mein Arbeitsalltag auch. Und da stößt es bei mir immer an so eine Ethos-Frage vielleicht. Deswegen fand ich ganz interessant, Ihre Perspektive aufzugreifen und was Sie im Ausschuss gesagt haben. Ich habe mir zwei Ihrer drei Bücher zugelegt und zumindest in Künstliche Intelligenz, das Ende der Kunst auch reingelesen. Ich muss gestehen, ich habe es nicht geschafft, es vor unserem Gespräch noch komplett durchzulesen. Und es gibt auch einen Grund, warum ich Politikwissenschaften und nicht Philosophie studiert habe, weil es natürlich nochmal eine ganz andere Herangehensweise ist. So, und zu dieser anderen Herangehensweise gehört natürlich auch, dass Sie so eine Frage, die Sie am Anfang eines Buches aufwerfen, am Ende vielleicht nicht hundertprozentig beantworten, aber im Laufe des Buches ja aus vielen, vielen Perspektiven bearbeiten und Ihre Gedanken dazu ausbreiten. Können Sie in zwei, drei Stichpunkten vielleicht zusammenfassen, inwiefern denn künstliche Intelligenz der Kunst ein Ende setzt oder vielleicht eben gerade nicht?
Also ich würde sagen, ich beantworte die Fragen schon klar und wende mich schon auch an ein Publikum, was akademisch gebildet ist. Also ich schreibe nicht wirklich populärwissenschaftlich, aber doch über die Disziplingrenzen hinaus, nicht nur für Philosophinnen und Philosophen. In dem Buch lege ich tatsächlich dar, dass KI keine Kunst erstellen kann, sondern nur das, was ich Fake Art nenne. Und Fake Art, das sind Dinge, die zwar aussehen wie Kunstwerke, aber keine Kunstwerke sind. Und das ist tatsächlich was wirklich Neues, dass es sowas in großem Umfang gibt. Das hat es früher auch schon gegeben, ja, in Form von Fälschungen beispielsweise. Ich würde sagen, Fälschungen sind keine schlechten Kunstwerke, sie sind einfach gar keine Kunstwerke. Und das hat damit zu tun, dass sie vorgeben, von einem Autor zu sein, aber sie sind überhaupt nicht von diesem Autor. Ja, also beispielsweise Fälschungen von Vermeer oder anderen sind keine Kunstwerke, ist Fake Art. Aber bisher konnte man sich darauf verlassen, dass man im Allgemeinen, im Museum, bei Ausstellungen und so weiter, es nicht mit Fake Art zu tun hatte. Denn die Hürden, Fake Art zu schaffen, waren relativ groß. Man musste relativ viele handwerkliche Fähigkeiten, kunsthistorisches Wissen und so weiter haben. Man musste auch die Museen, die Expertise überwinden, gewisse Gatekeeper. Also das haben einige geschafft, aber im Großen und Ganzen konnte man sich darauf verlassen, dass man es mit Kunst und nicht mit Fake Art zu tun hat. Und das ist durch die KI jetzt anders geworden, weil wir plötzlich massenhaft Fake Art haben, die auf den Markt drängt. In Streaming-Diensten beispielsweise sind sehr hohe Prozentsätze mittlerweile KI-generierte Songs, Bilder, alles Mögliche. Und das macht diesen Unterschied aus, weil eine Praxis, also hier jetzt die Kunstpraxis, in der man grundsätzlich nicht mehr entscheiden kann, ob etwas die Bedingungen dieser Praxis erfüllt oder nicht, eine solche Praxis kann aus meiner Sicht nicht mehr stabil sein. Was bedeutet das? Das bedeutet natürlich nicht, dass der Begriff Kunst verschwinden wird oder der Anspruch, irgendwelche Dinge als Kunst zu verkaufen. Das ist viel zu lukrativ, muss man sagen. Aber die Gefahr besteht, dass das Ganze so zu so einem hohlen Betrieb verkommt.
Ich wollte eben übrigens auch nicht sagen, dass man Ihr Buch nicht verstehen kann. Ich lese es bloß immer noch, aber ich lese es auch wirklich mit Gewinn. Was bei mir hängen geblieben ist, ist, dass Sie diese Definition von was ist Kunst ausformulieren, ausarbeiten, wo das herkommt. Und Aspekte, die da bei mir besonders hängen geblieben sind, das ist zum Beispiel, dass ja Kunst auch eine gewisse Intention des Künstlers ausmacht. Also es geht, Sie haben es eben schon Autorenschaft genannt, so wird es in dem Buch ja auch genannt. Also es geht nicht nur um das Ergebnis, das dabei rauskommt, sondern auch darum, wer es gemacht hat, mit welchem Wissen, welchen Gedanken, welchem Kontext es gemacht wurde und vielleicht auch, dass es mit einer gewissen Anstrengung in einer Art zu tun hat. Nicht unbedingt mit einer Anstrengung, einen Pinsel zu führen, sondern vielleicht mit der Anstrengung, sich Gedanken über Kompositionen oder Sonstiges zu machen. Und da frage ich mich nun, ob man das jetzt abstrahieren kann von der Frage der Kunst, denn Ursprungspunkt meiner Gedanken, das ist ja die Arbeit des Wissenschaftsausschusses gewesen, also die Arbeit an Universitäten, Forschung und Lehre gleichermaßen. Und wenn man nun diesen Gedanken nimmt, es kommt nicht auf das Ergebnis an, sondern auch auf die Art und Weise, wie man zu diesem Ergebnis gekommen ist, ergibt sich dann der Wert eines Werkes, eines Ergebnisses aus der Anstrengung? Ist also zum Beispiel ein Text, den eine künstliche Intelligenz verfasst hat, weniger wert? Kann man das so sagen? Würden Sie das so sagen?
Ich versuche mal, den Bogen von der Kunst zu schlagen. Eine Grundthese, die ich in dem Buch ja vertrete, ist, dass Autorschaft notwendig ist, um den Status, die Identität und den Wert von Kunstwerken zu bestimmen. Das heißt, die Zuschreibung zu einem Autor ist notwendig, damit etwas überhaupt als Kunstwerk gelten kann. Dafür, welches bestimmte Kunstwerk es ist und eben welchen Wert es als Kunstwerk besitzt. Und Autorschaft dann wiederum setzt voraus, dass es eine Person gibt, die eben ästhetisch verantwortlich für das Resultat ist. Und jetzt wollen wir in der Wissenschaft natürlich nicht von ästhetischer Verantwortung sprechen, sondern wir wollen von der wissenschaftlichen Verantwortung für die Ergebnisse von Wissenschaften dann letzten Endes sprechen. Das heißt, es geht darum, auch wiederum nicht nur um die Resultate, sondern es geht auch darum, Verantwortung dafür zu übernehmen, dass diese Resultate korrekt sind, wie man zu ihnen gelangt wird. Das heißt, es muss nachvollziehbar sein, wie man diese Ergebnisse erlangt hat. Und es muss auch nachvollziehbar sein, dass sie richtig und adäquat sind. Also Korrektheit, Adäquatheit und Nachvollziehbarkeit. Das sind die Qualitäten, für die wir in wissenschaftlichen Texten die Verantwortung den Autoren zuschreiben. Und diese Verantwortung ist im Kontext von Forschung und Lehre eben essentiell und nicht übertragbar, und zwar schon gar nicht auf KI-Systeme. Und die Herausforderung, die diese Systeme mit sich bringen, besteht darin, dass die KI selbst keine Verantwortung tragen kann, weil sie gar nicht denken kann, kein Bewusstsein hat und so weiter. Aber sie kann zugleich die Verantwortungszuschreibung an Menschen untergraben. Denn KI ist, anders als man oft hört, ist nicht nur ein Werkzeug. Sie ist ein Akteur und sie besitzt einen strukturellen Blackbox-Charakter. Das heißt, ihr Handeln ist grundsätzlich durch ein gewisses Maß an Unvorhersehbarkeit und Unkontrollierbarkeit bestimmt. Und genau das wollen wir auch. Wir wollen ja, dass sie uns neue Dinge erklärt, zeigt, Fragen beantwortet, für die wir eben noch keine Antworten kennen. Aber für Dinge, die wir eben nicht vorhersehen oder kontrollieren können, können wir keine wissenschaftliche Verantwortung übernehmen. Das ist die große Herausforderung, die hier besteht und warum eben KI weder selbst wissenschaftlicher Autor sein kann, aber eben menschliche wissenschaftliche Autorschaft in Frage stellt.
Ich möchte da einmal zurückkommen auf die Einstiegsfrage. Da ging es ja um die Frage, ob es Ihnen was ausmachen würde, wenn ich Ihnen hier von KI formulierte Fragen stellen würde. Oder ob Sie Wert darauf legen, dass ich mir selber Gedanken über die Fragen gemacht habe. Sie haben ja geantwortet, es wäre für Sie unproblematisch, wenn ich KI zur Hilfe genommen hätte, um mir Fragen zu überlegen. Aber Sie wollten schon, dass ich mir darüber noch eigene Gedanken habe einfließen lassen. Ich selber habe häufig das Gefühl, dass ich gar nicht mal KI zur Hilfe nehmen möchte, weil dadurch irgendwie das Ergebnis schon kontaminiert wird. Das ist vielleicht nur in meinem Kopf so, aber vielleicht können Sie auch nachvollziehen, was mein Gedanke dabei ist. Denn wann immer ich ja die KI nutze, gibt es ja dieses Momentum, dass ich weiß nicht genau, was sie getan hat. Und ich müsste dann zwar die Verantwortung dafür übernehmen, kann aber gar nicht dahinter schauen. Also Sie haben den Blackbox-Charakter von KI benannt. Ist dieser Gedanke abwegig? Also das wäre ja dann, wenn man da eine politische Forderung daraus ableitet, geht es ja eigentlich in eine Totalverweigerung von KI in bestimmten Bereichen.
Ich kann Ihre Skrupel da absolut verstehen und habe immer den Eindruck, eine der Schwierigkeiten ist, dass man das, was der Output ist, letzten Endes nur beurteilen kann, wenn man schon relativ viel Ahnung von der Sache hat und dass viele Antworten beispielsweise irgendwie so ganz plausibel klingen, aber eben Antworten sind, die stereotyp sind, nicht richtig durchdacht sind, die man hinterfragen kann und muss und auf die man einfach nicht so ohne weiteres zurückgreifen kann. Insofern würde ich Ihnen da recht geben und mir geht es auch so, dass ich selber immer erstmal eigenständig die Sachen versuche anzugehen. Und wenn ich zum Beispiel eine Idee habe, dann eher versuche, die KI als Sparring-Partner zu nehmen, um vielleicht Einwände, die man gegen diese Idee noch formulieren könnte, herauszufinden, auf die ich nicht selbst gekommen bin. Aber ich übernehme diese Resultate niemals 1:1 und lasse KI Texte oder auch nur Teile von Texten schreiben. Vielleicht ein Beispiel für die Frage oder wann so eine Antwort schwierig ist oder wann man sich darauf nicht verlassen kann. Also was ich auch schon mache, ist, solche Fragen dann durchaus mal einer KI zu geben, um zu wissen, weil viele Menschen konsultieren das ja, was ist eigentlich die Informationsbasis, die mein Gegenüber möglicherweise einnimmt, die Perspektive oder was sind die Informationen, die die Person hat. Und eine dieser Fragen war eben, in welchen Berufen kann KI Menschen ersetzen, in welchen Berufen weniger. Und meine These ist, dass beispielsweise der Bereich Kommunikationsdesign sehr stark bedroht ist von KI-Automatisierung. Interessanterweise, weil das eben keine der Aufgaben ist, die langweilig, gefährlich, anstrengend, repetitiv oder so sind, sondern wo es wirklich auch um kreative Dinge geht. Und die Antwort, die man dann eben von KI bekommt, ist, dass der Beruf des Kommunikationsdesigners keineswegs vollständig automatisierbar ist, sondern eben die Rolle des Kommunikationsdesigners, das ist jetzt eine wörtliche Formulierung, wird komplexer und strategischer. Und dann hat man aber den Eindruck, was bleibt denn am Ende übrig davon, dass man eben nur noch eine KI überwacht. Das heißt, dass man gerade nicht mehr die kreativen Entscheidungen selber trifft und dass man natürlich letzten Endes auch keine so gute Ausbildung dafür braucht, um dann noch eine KI zu bedienen oder eine andere Art von Ausbildung, als man sie eben im klassischen Kommunikationsdesign hat. Und da würde ich zum Beispiel sagen, muss man diese Antwort, dass KI doch nicht zu einer vollständigen Automatisierung führt, unbedingt hinterfragen.
Für mich als Journalist ist die Frage zum Umgang mit KI auch eine zwiespältige. Ich sehe auf der einen Seite, dass es natürlich ganz viele Gewinne bringen kann. Man kann schneller recherchieren. Viele Medienhäuser nutzen ja KI auch sehr gezielt, um ihre Arbeit zu verbessern. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass die Redaktionen zusammengestrichen werden, weil die Leitung sagt, das kann jetzt die KI schreiben, dafür brauchen wir den Journalisten nicht mehr. Das greift ja unser Selbstverständnis, unsere Arbeitsweise schon massiv an. Meine Sorge ist, dass dadurch ein Vertrauensverlust verstärkt werden kann, weil das Vertrauen in journalistische Qualität und letztlich in die Qualität jeder anderen Arbeit ja auch, hängt ja doch auch an der Person, an dem Autor. Mir persönlich ist das sehr wichtig. Ich habe da ein bisschen Sorge, dass da eine Schieflage reinkommt. Geht Ihnen das auch so?
Ja, ich glaube, das kann man tatsächlich auch auf die Wissenschaft übertragen. Und würde sagen, Wissenschaft spielt ja auch eine Rolle für die Demokratie, weil natürlich zumindest idealerweise sowohl politische Entscheiderinnen als auch Bürgerinnen ihre politischen Entscheidungen auch auf wissenschaftliche Erkenntnisse aufbauen. Und das heißt, die müssen natürlich sicher sein, dass diese Erkenntnisse eben wissenschaftlich integer erreicht wurden. Das heißt, dass sie eben korrekt, nachvollziehbar und transparent eben erlangt wurden und dass die Wissenschaftlerinnen eben die Verantwortung dafür übernehmen. Das heißt, dass es aus meiner Sicht hier Wissenschaft auch ein entscheidender Aspekt des Vertrauens in Demokratie ist.
Sie haben jetzt schon ein bisschen beschrieben, wie Sie selber KI für Ihre Arbeit einsetzen. Ein Teil der Frage, gibt es da noch andere Herangehensweisen, die Sie verwenden? Sie haben gesagt, KI kann ein Sparringspartner sein oder Sie schauen mal, mit welchen Erwartungshaltungen vielleicht das Gegenüber daran geht, wenn Sie die Antwort durch KI sich schon mal geben lassen. Welche Rolle spielt KI ansonsten in Ihrer Arbeitswelt an der Universität?
Also für mich ist das natürlich erstmal ein Forschungsgegenstand. Ja? Also ich forsche darüber. Und das heißt natürlich auch, dass ich sehr viel damit rumspiele und gucke, was kann man damit machen, was ist der Output, wie muss man das bewerten, im Ausprobieren, aber auch natürlich im Lesen darüber. Und dann bin ich natürlich damit konfrontiert, dass Studierende KI benutzen. Und jetzt hoffe ich natürlich immer, dass Studierende die KI nur so in dem Umfang benutzen, wie ich das tue und wie wir auch am Seminar darüber Richtlinien aufgestellt haben und sich eben nicht die Texte davon schreiben lassen. Und ich argumentiere da immer auch aus der Perspektive der Studierenden, weil ich denke, sie sollten sich das nicht wegnehmen lassen, Autoren zu sein, gerade in einem Fach wie Philosophie, wo es eben wirklich darauf ankommt, auch Standpunkte zu entwickeln, die wirklich meine individuellen Standpunkte sind. Die muss ich natürlich begründen, so dass sie im Prinzip den Anspruch haben, jedermann auch überzeugen zu können. Aber es ist meine eigene Position zu einer Frage, die ich da entwickle. Und diese Position kann ich nur entwickeln mit der hinreichenden Komplexität und Tiefe, wenn ich im Denken das auch aufschreibe. Diese zwei Prozesse sind insbesondere in meinem Fach eben untrennbar verbunden. Und so versuche ich zu argumentieren. Aber nichtsdestotrotz hatte ich kürzlich zwei Dissertationsexposés von externen Bewerberinnen. Und in diesen Dissertationsexposés war gut die Hälfte der Referenzen ging ins Leere. Ja, das heißt, die Texte gab es nicht. Es gab sie nicht mit diesen Autoren, nicht mit diesen Titeln. Und das ist ein starkes Indiz dafür, dass diese Personen KI benutzt haben, um diese Exposés zu erstellen. Und damit habe ich natürlich auch zu tun, dass das Enttäuschungsversuche sind. Und da ist für mich absolut eine Grenze erreicht. Schon bei einer Referenz, die es nicht gibt, sind die Standards wissenschaftlichen Arbeitens nicht erfüllt.
Aber das ist ja schon erschreckend, was Sie da beschreiben. Dann haben ja scheinbar die Bewerberinnen nicht mal mehr überprüft, ob das, was sie dann abgegeben haben, ob das stimmt. Also nicht nur, dass sie eben die KI verwendet haben, um das zu erstellen, sondern der Moment der Verantwortungsübernahme, also das Platzett geben, das ist sachlich-fachlich richtig, hat da nicht stattgefunden.
Ganz genau. Und da sehe ich eine riesige Gefahr, dass die Menschen darauf vertrauen. Man sieht natürlich auch eine andere Seite daran, weil ich habe die Bewerberin dann damit konfrontiert und die haben sich wortreich und zutiefst betroffen entschuldigt und haben das auf schwierige Situationen zurückgeführt. Und ich würde sagen, für die schwierigen Situationen habe ich natürlich Verständnis, zum Beispiel, dass man schnell aus dem Studentenwohnheim ausziehen muss oder sowas. Aber ich habe eben kein Verständnis, diese Art von Lösungen dafür zu verwenden. Trotzdem kann man sich eben fragen, was kann man tun, um die Anreize zu senken, sowas in dieser Art und Weise letztlich auch betrügerisch ja dann zu benutzen. Und da ist natürlich schon eine Frage, inwieweit kann man zum Beispiel auch Druck rausnehmen, der natürlich daraus entsteht, dass die Studierenden unheimlich viele benotete Leistungen abgeben müssen.
Und damit sind wir schon bei der Frage, wie sich aufgrund von KI, aber vielleicht auch durch KI, Prüfungsformen ändern können. Sie sagen, es gibt auf jeden Fall oder es gibt zu viele Prüfungsleistungen, benotete Prüfungsleistungen. Ich erinnere mich, Sie haben im Ausschuss aber auch dafür plädiert, dass die Abschlussarbeit, die Bachelorarbeit, die Masterarbeit nicht mehr eine rein schriftliche Arbeit sein sollte, sondern auch wieder durch eine mündliche Verteidigung ja flankiert werden sollte, weil man damit deutlicher feststellen kann, ob die Prüflinge sich tatsächlich mit dem Thema beschäftigt haben. Ist das aktuell Stand der Diskussion, dass es diese Verteidigung, die mögliche Verteidigung nicht gibt, aber wieder geben sollte?
Stand der Diskussion bei uns am Seminar ist tatsächlich, wir haben sie wieder eingeführt. Also sie wird jetzt wieder in der Prüfungsordnung verankert. Das ist beschlossen. Hat natürlich einen irgendwie kuriosen Effekt, weil das bedeutet, dass wir Lehrenden erstmal mehr Arbeit haben mit KI statt weniger. Ja, wir haben anspruchsvollere Überprüfungsverfahren. Trotzdem, das ist auf jeden Fall richtig, aber man muss das natürlich auch letzten Endes zum Beispiel bei den Fragen des Deputats und anderem berücksichtigen. Dann würde ich sagen, ist es unheimlich wichtig, eine heilige Kuh zu opfern, und das ist der Verzicht auf die Anwesenheitspflicht in bestimmten Veranstaltungen. Ich glaube, es ist einfach entscheidend, dass es jetzt nicht sein kann, dass jemand einen Abschluss erwirbt, nicht nur ohne eine Uni je von innen zu betreten, sondern auch ohne sich wirklich mit wissenschaftlichen Texten, Verfahren, Methoden zu beschäftigen. Und das heißt, natürlich muss nicht jeder in jeder Vorlesung anwesend sein. Da schreiben wir sowieso Klausuren. Da kann man die Möglichkeiten, mit KI zu täuschen, schon auch ganz gut eindämmen. Aber für andere Formate wie Seminare, die eben interaktiv sind und auch davon leben, ich glaube, dafür brauchen wir wieder eine Anwesenheitspflicht. Und dann würde ich eben sagen, ja, nehmen wir den Druck aus den kleinen Leistungen raus, die vielleicht besonders verlockend sind, ein Essay von 5 bis 7 mit KI erstellen zu lassen, und sagen, die Studierenden sollen das immer noch machen und sie kriegen auch immer noch eine Note dafür, aber diese Note zählt nicht für die Abschlussnote. Also ich bin dafür, wieder große Abschlussprüfungen einzuführen, ob das nur einmal am Schluss ist oder ob man vielleicht zwischendrin nochmal eine einführt, in der man zum Beispiel wirklich lange 4-stündige Klausuren schreibt, mündliche Prüfungen, die eine Verteidigung der Arbeit sind, aber die einfach weniger Möglichkeiten beinhalten, mit KI zu täuschen, und die Kurzformate dann so zu halten, dass man sagt, okay, es bringt nichts, wenn man da betrügt. Du kannst ein Feedback bekommen, dann weißt du, wo du stehst. Ob du dieses Feedback am Ende mit einer KI, die erarbeitest, ist dann eigentlich egal. So war das in meiner Studienzeit. Wir haben während des Studiums eben sehr viele Hausarbeiten und so weiter geschrieben, aber diese Hausarbeiten zählten nicht fürs Endergebnis. Das heißt, man konnte sich dadurch eine Gewissheit holen, wo stehe ich denn ungefähr, was kann ich denn ungefähr, aber es war nicht der Druck da, wenn ich jetzt diese Arbeit verhaue, dann ist mein ganzes Studium irgendwie schon weg. Ist natürlich jetzt die Frage, wie kann man das verhindern bei den großen Abschlussprüfungen? Da wollen wir natürlich auch nicht die Gefahr haben, dass dieser schlaglichtartige Performance darüber bestimmt, wie der gesamte Studienerfolg war, aber da würde ich eine Freischusslösung vorschlagen, würde also sagen, man kann die Prüfung einmal machen, und wenn man das Gefühl hat, man war da nicht so gut, wie man hätte sein können, dann kann man sie auch wiederholen, ohne eben durchgefallen zu sein.
Ich habe da jetzt gerade schon bei Ihnen auch rausgehört, dass Sie die Anwendung von KI gerade bei den kleinen Prüfungen, allein weil man es nicht ganz ausschließen kann, nicht grundsätzlich verbieten wollten. Aber könnten Sie sich auch vorstellen, dass man sagt, man macht gezielt Prüfungen, bei denen KI verwendet werden soll, um vielleicht den Einsatz von KI zu reflektieren, um zu schauen, wie man es denn vielleicht auch in diesem Tätigkeitsbereich einsetzen kann?
Absolut. Ich bin gar nicht dagegen, KI einzusetzen. Ich glaube nur, dass wir es da mit einer ganz anderen Kompetenz zu tun haben. Und diese Kompetenz muss einfach separat geschult werden und sollte nicht andere Kompetenzen verdrängen, wie beispielsweise wissenschaftliche Texte zu schreiben, Literatur zu recherchieren und solche Dinge. Also ich würde sagen, doch, das müssen wir natürlich unbedingt machen, aber das muss eine eigenständige Kompetenz sein, die auch in ihrem Erwerb dann eigenständig abgeprüft wird. Kann man KI für die anderen Fälle verbieten? Das kann man natürlich schon machen, aber bekanntlich sind die Möglichkeiten, das dann hieb- und stichfest zu beweisen, nicht so einfach. Ja, also es gibt weder technisch vollständig fehlerfreie oder fehlerimmune Mittel, und man selber kann natürlich auch letzten Endes nur Wahrscheinlichkeitsargumente da führen. Deswegen würde ich sagen, wenn das Verbot nicht hohl sein soll, dann glaube ich, muss es flankiert werden durch Prüfungsleistungen, die eben relativ unempfänglich für solche Betrugsformen sind. Aber wir wollen eben auch nicht alles nur auf Klausuren und mündliche Prüfungen abbauen. Wir wollen ja weiterhin die Kompetenz auch schulen, wissenschaftliche Texte zu schreiben. Und wenn wir das wollen, dann würde ich eben dafür plädieren, dass wir den Anreiz abschaffen, die mit KI zu machen.
Sie haben sich an Ihrem Seminar, am philosophischen Seminar, ja offenbar intensiv schon damit beschäftigt, wie man Prüfungsformen anpassen muss, wie KI sich auf das Studium, die Lehre und die Forschung auswirkt. Wie ist denn die Diskussion insgesamt an der Universität, in der Universitätslandschaft in Niedersachsen? Im Wissenschaftsausschuss, meine ich, haben Sie gesagt, dass Sie sich eigentlich wünschen, dass da eine einheitliche Regelung am Ende rauskommt.
Ja, also im Moment würde ich sagen, man sieht, dass die Diskussionen natürlich an jedem Seminar, an jeder Fakultät stattfinden, an jeder Universität und man kommt eben zu unterschiedlichen Herangehensweisen. Ich glaube, es gibt schon viele Kernwerte oder Ideen, die man da verfolgt, aber eben doch, es bleibt am Ende ein Flickenteppich. Und darin sehe ich die Schwierigkeit, dass sie einfach denken, wir wollen ja auch eine Vergleichbarkeit der Universitätsabschlüsse gewährleisten. Und aus diesem Grund wäre ich tatsächlich für vereinheitlichende Regelungen.
Wie könnte man zu so einer Regelung kommen? Also im Niedersächsischen Landtag diskutiert man nun, ob es so eine Art KI-Kodex geben soll. Da sagen dann natürlich andere, das müssen die Hochschulen schon autonom entscheiden dürfen. Das kann man also nicht, dazu kann jetzt ein Gesetzgeber, ein Parlament die Politik nicht zwingen. Haben Sie ein Verfahren vor Augen, wie man aushandeln könnte, welche KI-Standards an Universitäten, an Hochschulen gelten sollten?
Ich glaube, das sind erstmal Fragen, die sich auf unterschiedliche Aspekte beziehen. Ja, also die eine Frage, da wäre sicher auch die DFG zum Beispiel Adressat wäre, wie wird KI in der Wissenschaft eingesetzt in unterschiedlichen Disziplinen und Förderformaten? Die zweite Frage ist, wie gestalten wir die Lehre um? Und da Bildungspolitik Ländersache ist, scheint mir das eine Sache zu sein, die man schon aus formalen Rahmenbedingungen auf Länderebene angehen muss, wobei man sich natürlich schon wünschen kann, dass die Bundesländer untereinander da eben natürlich auch in Dialog treten und versuchen, da diesen Flickenteppich auch zu überwinden. Und da wäre natürlich dann das Hochschulrahmengesetz die gesetzliche Plattform oder so, auf der das geschehen könnte. Dann kann man sich noch die Frage stellen, wie stellen wir sicher, dass KI-Forschung selbst eben ethischen Standards genügt? Und das hängt natürlich auch wiederum ab von jedem Fördergeber beispielsweise. Hier würde ich sagen, wir wollen KI-Systeme, die eben Grundrechte schützen und dem Gemeinwohl dienlich sind oder zumindest nicht in Konflikt mit Grundrechten geraten. Und ich würde sagen, da könnte man auf der Landesebene auch einen KI-Ethikrat etwa einsetzen, der die Ausarbeitung eines solchen KI-Kodizes vornimmt. Es könnte eine Pflicht zu einer Einbindung von finanziell eigenständig ausgestatteten Teilprojekten oder Modulen zur ethischen Reflexion im Rahmen von KI-Projekten und Vorhaben geben, die eben öffentliche Mittel vom Land erhalten. Warum finde ich das so wichtig? Weil ich natürlich immer wieder auch selbst die Erfahrung habe, gemacht habe. Man ist sehr beliebt als KI-Ethiker, um da irgendwie so eine Feigenblattfunktion zu übernehmen und mal einen Vortrag zu halten. Aber eine Entwicklung von KI für einen bestimmten Anwendungsbereich ethisch nachhaltig und auch tiefenstrukturell zu begleichen, kann dabei natürlich am Ende nicht rauskommen. Ja, da muss man eine kontinuierliche Begleitung solcher Projekte auch sicherstellen. Dann eben auch spezielle Mittel zur Förderung kritischer KI-Forschung, die eben zur Qualitätssicherung dient und Risiken von KI aufdeckt. Und das bleibt natürlich im außerakademischen Raum auch häufig auf der Strecke. Da könnte man vielleicht an Landesstipendien auch denken und insgesamt die Einrichtung, Förderung und bessere Ausstattung von bestehenden Professuren, die ethische Aspekte von KI in den Blick nehmen. Also das wäre eher die inhaltliche Ebene. Wie stellen wir sicher, dass wir eine KI entwickeln, die eben ethischen Werten auch der Sache nach entspricht?
Wie die Diskussion um den Einsatz von KI in Forschung und Lehre weitergeht, werden wir weiter im Blick behalten und im Rundblick, dem Politikjournal für Niedersachsen, darüber berichten. Frau Professor Misselhorn, für heute danke ich Ihnen für dieses Gespräch.
Ja, vielen Dank. War mir ein Vergnügen.
Politik-Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.